DW Menschen und Märkte.
Gerade in Brüssel gilt, nach dem Gipfel ist vor dem Streit. Schweres Wort, schwere Geburt, Finanztransaktionssteuer. Besorgniserregend und erschütternd, Kinderarmut in Deutschland. Das alles in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Wer gehofft haben mochte, mit der Einigung von Brüssel sei die Kuh vom Eise, der sollte schleunigst umdenken, denn auf die Einigung folgt gleich Kritik aus dem EU-Parlament. Der beim Gipfel beschlossene Haushaltsrahmen sei nicht akzeptabel, hieß es aus Kreisen des parlamentarischen Verhandlungsteams. Das Volumen von mehr als 1 Billion Euro gefährde die langfristigen Ziele und die strategische Autonomie der EU. Alexander Göbel gießt Wasser in den Jubelwein.
Auf die Einigung der Staats- und Regierungschefs zum Haushalt und zum Corona-Rettungspaket folgt deutliche Kritik aus dem Europäischen Parlament. Der beim Gipfel beschlossene Haushaltsrahmen sei nicht akzeptabel, hieß es aus Kreisen des parlamentarischen Verhandlungsteams. Das Volumen von etwas mehr als 1 Billion Euro für die nächsten 7 Jahre sei ein neuer Rekordniedrigwert und gefährde die langfristigen Ziele der EU. Es sei am Ende leider kein europäisches Paket geworden, sondern ein Sammelsurium von nationalen Wünschen, erklärte der Europaabgeordnete Markus Ferber von der CSU. Das Parlament werde darauf pochen, dass Gelder nicht zum Schaden von Zukunftsprojekten nur in traditionelle Bereiche wie die Landwirtschaft fließen. Ferbers Fraktionskollege Peter Liese wies darauf hin, es sei im Haushalt beim Klimaschutz und bei einer gemeinsamen europäischen Gesundheitspolitik gekürzt worden, ebenso bei der Entwicklungshilfe. Besonders scharf kritisiert das Parlament, die Staats- und Regierungschefs hätten einen viel zu weichen Rechtsstaatsmechanismus verabschiedet. Dieser sei ein Freifahrtschein für Ungarns Ministerpräsident Orbán, so der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund. Er warnte vor einem Konfrontationskurs mit dem Europäischen Parlament. Der Beschluss des EU-Gipfels über insgesamt 1,8 Billionen Euro braucht die Zustimmung des Europäischen Parlaments und auch der nationalen Parlamente. Erst dann können die milliardenschweren Gelder aus dem geplanten Corona-Aufbaufonds und dem EU-Haushalt fließen. Am Donnerstag wollen die EU-Abgeordneten in einer ersten Debatte über die Gipfelergebnisse sprechen. Kanzlerin Angela Merkel hat bereits sehr schwierige Diskussionen vorausgesagt.
Soweit Alexander Göbel. Kaum eine Branche ist von der Corona-Krise schlimmer getroffen als der Flugverkehr. Und nicht nur die großen Airlines leiden, auch die kleinen haben es schwer, wie etwa Ryanair. Dieser Billigflieger, der eh schon an allen Ecken und Enden spart, damit er seine Kunden für einen Apfel und ein Ei um die Welt kariolen kann, zieht die Sparbremsen noch härter an. Auch in Deutschland, wie Imke Köhler in London erfahren hat.
Er will in Deutschland Stellen streichen und Standorte schließen. Für die Basis am Flughafen Hahn nahe Frankfurt kommt das aus zum 1. November. Vor dem Winter könnten auch die Standorte Berlin-Tegel und Weeze, das Ryanair als Flughafen Düsseldorf führt, zumachen. Mit Kündigungen müssen daneben wohl auch Cockpit-Beschäftigte in Frankfurt, Köln, Bonn und Berlin-Schönefeld rechnen. Ryanair hatte versucht, sich mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit auf Gehaltskürzungen zu verständigen. Dem Billigflieger zufolge sieht der Sparplan 20% weniger Gehalt über 4 Jahre vor. Die Gewerkschaft hat eine Vereinbarung dazu aber abgelehnt. Nur knapp die Hälfte der Piloten und Pilotinnen haben sich laut Cockpit für eine solche Krisenvereinbarung mit Ryanair ausgesprochen. Sie hätte eine Beschäftigungssicherung bis März nächsten Jahres vorgesehen, während Einschnitte bei der Bezahlung bis 2024 gelten sollten. Die Vereinigung Cockpit fordert nun weitere Verhandlungen, aber Ryanair hat sich schon mit einer Mitteilung an die Piloten in Deutschland gewandt. Darin heißt es: Wir müssen mit alternativen Sparmaßnahmen weitermachen, die leider auch die Schließung von Basen und Kündigungen bedeuten.
Soweit Imke Köhler. Wenn schon die Flieger leiden, eine Personengruppe hat es in der Pandemie noch viel schwerer. Kinder. Und zwar besonders die, die eh schon wirtschaftlich und gesellschaftlich abgehängt sind. Das zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Meine Kollegin Sonja Engelke hat die Erhebung studiert.
Kinderarmut in Deutschland. Das sei immer noch ein ungelöstes Problem, so fasst Studienleiterin Sarah Menne ihre Ergebnisse zusammen. Und das, obwohl sich die Wirtschaft in den vergangenen Jahren gut entwickelt habe.
In einem Land wie Deutschland ist Kinderarmut ja nicht, kein Dach über dem Kopf zu haben oder nichts zu essen zu haben. Aber man sieht ja immer, was dazugehört, um auch wirklich gut leben zu können, um eine gute Bildung zu erfahren und um das aus seinem Leben zu machen, was man sich wünscht. Und das ist für arme Kinder eben ungleich schwerer als für Kinder mit besser gestellten Eltern.
Arm ist, wer von Hartz IV lebt oder weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat. Davon sind in Deutschland laut Studie 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen. Sie haben keinen internetfähigen Computer zu Hause, keinen ruhigen Raum zum Lernen, fahren nie in den Urlaub. Auch die Kleinsten spürten schon die Benachteiligung, weiß Sibylle Copeland, die eine Kita im nordrhein-westfälischen Bielefeld leitet.
Beispiel ist ein Ausflug irgendwie geplant und Kinder sind gut ausgestattet mit allem, was sie mitbringen sollten und den Kindern fehlt das dann halt. Und eine Kollegin in der Einrichtung läuft dann morgens los und guckt vielleicht, wo finde ich jetzt noch ein adäquates Paar Gummistiefel, weil wir haben irgendwie Waldwoche oder natürlich merken Kinder so etwas.
Ältere Kinder und Jugendliche entwickeln oft ein Gefühl von Scham, hat Studienleiterin Sarah Menne festgestellt und bezieht sich dabei auf tausende Befragungen. Sie laden kaum Freunde zu sich nach Hause ein, fühlen sich einsam, unsicher oder ausgegrenzt. Für die Volkswirtin ist klar, es müsse sich dringend etwas ändern, spätestens jetzt, während der Corona-Pandemie.
Es könnte sein, dass sich die Zahlen jetzt noch weiter verschlechtern, denn wir sehen ja, dass gerade Minijobs sehr häufig jetzt gestrichen werden, dass dort im geringfügig beschäftigten Sektor Menschen ihre Jobs verlieren oder auch gering qualifiziert. Und viele dieser Menschen haben ja auch Kinder.
Es habe zwar familienpolitische Reformen gegeben, aber die verfehlten ihren Zweck. Kindergeld beispielsweise werde auf Hartz IV angerechnet. Und Zuschüsse für Schulmaterial oder Ferienfreizeiten müssten die Familien jedes Mal erst aufwendig beantragen. Die Studienmacher schlagen stattdessen eine Grundsicherung für Kinder vor und fordern, dass Zuschüsse automatisierter ausgezahlt werden.
Das war ein Bericht von Sonja Engelke. Finanzminister Olaf Scholz will sie haben, die Grünen auch, eine Steuer auf Finanztransaktionen. Bei den aktuellen Plänen der Bundesregierung sollen vor allem Kleinanleger besteuert werden, bei jedem Aktienkauf. Grünen-Chef Robert Habeck fordert auch Steuern auf den sogenannten Hochfrequenzhandel. Kann das funktionieren? Ist das überhaupt sinnvoll? Und wie stehen Kapitalmarktexperten zur Finanztransaktionssteuer? Bianca von der Au hat sie das gefragt.
Schnell, schneller Hochfrequenzhandel. Dieser von und mit Computern betriebene Handel an der Börse generiert enorme Umsätze. Dank ultraschneller Datenleitungen und programmierter Algorithmen werden in Sekundenbruchteilen Aktien gekauft und wieder verkauft. Der Grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck möchte diese Art der Geschäfte gern besteuern. Das betonte er auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse, die er gestern während seiner Sommertour besuchte.
Wir haben einen hohen Wertegewinn hier und der hohe Wertegewinn speist sich auch durch immer schnellere und teilweise immer spekulativere Geschäfte. Man kann es ein bisschen einbremsen und ein bisschen dem Allgemeinwohl zurückgeben, indem man eine Steuer auf diese Hochfrequenzhandel, spekulativen Geschäfte, Derivategeschäfte und so weiter legt.
Eine Finanztransaktionssteuer wird seit langem diskutiert. Umgesetzt wurde sie bislang in Deutschland noch nicht. Askan Iredi, Portfoliomanager bei der DZ Privatbank, ist ohnehin der Meinung, dass es hierzulande nicht gerade zu wenige Steuern gibt. Eine Regulierung des sogenannten Hochfrequenzhandels sieht er kritisch, da auch diese Art der Geschäfte ihre Berechtigung habe.
Der spekulative Handel ist die letzten Jahre viel in der Kritik gewesen. Es geht ja insbesondere um den Sekundenhandel, also da, wo man sich im Prinzip zwischen Marktteilnehmer stellt und auf diese Art und Weise kleine Gewinne erzielt, das aber eben sehr schnell. Das ist natürlich spekulativ, aber es ist eben auch Liquidität für den Markt. Liquidität, die bereitgestellt wird und damit auch dem Einzelnen im Prinzip ein bisschen nützt.
Denn je mehr eine Aktie gehandelt wird, desto geringer sind die impliziten Handelskosten für den Käufer. So erklärt es ein Sprecher der Deutschen Börse in Frankfurt. Der Hochfrequenzhandel macht gut 30% des Gesamthandelsvolumens auf dem vollelektronischen Handelsplatz Xetra aus. Die Börse verdient an jeder Transaktion mit. Kritisch sehen traditionelle Börsenhändler wie Stefan Scharfetter von der Baader Bank die vollelektronische Konkurrenz. Nach seiner Einschätzung verstärkt der Hochfrequenzhandel automatisch Trends und kann so Kursschwankungen beschleunigen.
Also hier geht es eigentlich nur darum, relativ viele Geschäfte am Tag zu machen, an denen man Geld verdient. Dass man hier vielleicht ansetzt und sagt, das zu besteuern, ist vielleicht kein falscher Ansatz. Man sollte überlegen, den Kleinanleger, den Sparer, den Aktiensparer eher nicht zu besteuern, sondern auf die Hochfrequenzhändler zu gehen. Denn so oft wie die handeln, da ist eine Steuer sicherlich einträglicher, als beim Kleinanleger zu versuchen, da noch den einen oder anderen Euro locker zu machen.
Allerdings setzt genau da der Bundesfinanzminister an. Er will eine europaweite Finanztransaktionssteuer einführen, die den Erwerb von Aktien besteuert. Die Gespräche laufen bereits zwischen 10 europäischen Ländern und sollen noch während der deutschen Ratspräsidentschaft in Steuerrecht umgesetzt werden. Laut Finanzministerium könnte dies bereits Anfang nächsten Jahres sein. Ob von der Steuer auch der Hochfrequenzhandel betroffen sein wird, ist nach Angaben des Ministeriums derzeit noch offen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Bianca von der Au. Ein junges Ehepaar produziert im kalabrischen San Floro Seide. Die beiden haben studiert, im Ausland gelebt, aber dann beschlossen, ihrem Land etwas zurückzugeben. Dazu haben sie eine alte Tradition wiederbelebt. Bis vor 300 Jahren wurde in Kalabrien Seide produziert und genau so leben dort jetzt wieder tausende Seidenraupen und produzieren Seide. Kalabrien ist bekannt für Armut, Arbeitslosigkeit und eine dominierende Mafia. Und dennoch versuchen die beiden gerade dort ihr Glück. Ellen Trapp hat Miriam Pugliese und Domenico Vivino besucht.
Domenico Vivino bestellt uns nach San Floro, in ein kleines Dorf im süditalienischen Kalabrien. Seine Seidenfarm Nido di Seta würden wir alleine nicht finden, befürchtet er. In der Tat, Schotterwege, sattgrüne Wälder, mitten in den Bergen. Etwas versteckt liegt das Haus, in dem rund 100.000 Seidenraupen wohnen. Deren Leibspeise Maulbeerblätter. Zweimal täglich füttert Domenico die Raupen. 20.000 Raupen verdrücken 450 Kilo Blätter. 30 Tage lang. Am hungrigsten sind sie in der 5. Altersstufe. Dann sind sie ungefähr 4 cm lang und cremefarben. In der 5. Altersstufe, der wundersamsten Phase, hat die Raupe aufgehört zu fressen und beginnt sich zu verpuppen. Der Kokon ist der Schutz, den sie braucht, damit die Umwandlung stattfinden kann. Von der Raupe wird sie zur Puppe und dann verwandelt sie sich in einen Falter. Zusammen mit seiner Frau Miriam und einer Freundin haben sie vor ein paar Jahren mit der Seidenproduktion begonnen. Die drei haben studiert. Miriam lebte eine Zeit lang in Berlin. Dann kam der Moment, da wollten sie ihrer Heimat etwas zurückgeben. Etwas, das es bis vor 300 Jahren hier im großen Stil schon gab. Seidenherstellung. Ungewöhnlich in jeder Hinsicht, denn normalerweise verlassen junge Kalabresen ihre Heimat. Kalabrien ist arm und wird von der Mafia, der 'Ndrangheta, dominiert. Man kann locker ein Unternehmen gründen. Das größere Problem, das durch die 'Ndrangheta entstanden ist, ist der schlechte Ruf. Es fällt uns manchmal schwer, unsere positive Entwicklung zu vermitteln. Es sei keine Arbeit, mit der man reich werde, kokettiert Miriam, aber das sei auch nicht ihr Ziel. Aber mittlerweile bekommen sie Anfragen aus der ganzen Welt. Immer mehr Menschen interessieren sich für ihre Arbeit und dafür, wie aus dem Kokon ein Seidenfaden wird, der übrigens bis zu 2 Kilometer lang ist. Der Moment, in dem sich die Seide von der Puppe löst, ist wahnsinnig toll. Da geschieht ein kleines Wunder. Auch wenn man den Seidenfaden zwischen den Händen hält. Das ist ein wunderbares Gefühl. Die Angst zu scheitern war anfangs ihr ständiger Begleiter. Aber ganz langsam stellte sich bei Miriam ein Glücksgefühl ein. Gerade wenn sie am alten Webstuhl sitzt und Faden für Faden anlegt. Die Arbeit machen wir natürlich für uns, aber sie soll auch für die nächsten Generationen sein. Und sie soll dazu beitragen, von unserem Land ein anderes Bild zu vermitteln, ein positives, ein Kalabrien, das arbeitet, mit gesunden Werten und Prinzipien. Das ist unser größter Wunsch. Sie hat es nie bereut, aus dem Ausland zurückgekehrt zu sein. Im Gegenteil, das italienische Mantra der Corona-Zeit, tutto andrà bene, alles wird gut, ist schon länger das Mantra von Miriam Pugliese.
Alles wird gut. Wenn das nur sicher wäre, jede Krise verlöre ihren Schrecken. Weil es aber so schön klingt, wollen wir es jetzt auch glauben. Ellen Trapps Reportage aus dem Süden Italiens beendet unseren Podcast für heute. Jan Winkelmann unter der künstlerischen Verantwortung von Jürgen Kuhn und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.